Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich war ganz mutig bei der Liedauswahl heute. Vielleicht habt ihr das gemerkt, aber es passt. Die güldene Sonne voll Freude und Wonne, sie scheint da auch gerade rein. Vielleicht haben wir nicht so lange was von der Sonne, keine Ahnung. Das Wetter war ja ziemlich kalt und ziemlich schlecht in der letzten Zeit. Aber auf jeden Fall passt es für heute Morgen. Und ich wünsche uns einen richtig guten Tag und einen guten Gottesdienst hier miteinander. Heute ist der Gottesdienst überschrieben mit Kantate. Wir werden aufgefordert, Gott zu singen, und zwar neue Lieder zu singen. Wir haben schon gesungen, wir singen auch noch weiter, aber wir haben noch nicht so richtig neue Lieder gesungen. Das waren jetzt also ein richtig altes und ein mittelalterliches, also aus den letzten Jahren schon, aber schon ja, für heutige Verhältnisse schon ein bisschen älter. Wir singen auch nicht ganz neue Lieder, aber wir werden auch noch weiter singen. Wir werden von Gott dazu aufgefordert, zu singen, beziehungsweise in der Bibel steht das. Und zwar, weil wir Gott für seine Wunder loben sollen und ihm danken sollen. Das ist auch der Wochenvers für diese Woche. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das wird sicherlich auch hier im Gottesdienst möglich sein, Gott zu danken und auch vielleicht seine Wunder zu erleben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du hier bist, mitten unter uns. Ich danke dir für den neuen Tag, den du uns schenkst. Danke für die Sonne, für die Natur, für den erholsamen Schlaf in der Nacht. Und danke, dass wir jetzt hier zusammen sein können. Herr, wir werden aufgefordert, dich zu loben, weil du Wunder tust. Und oftmals sehen wir gar nicht, dass du Wunder tust, weil wir ja gar nicht darauf gucken, was du tust und welche Wunder es in unserem Leben gibt. Aber wir sind jetzt hier zusammen, um auf dich zu schauen und ja, um uns von dir beschenken zu lassen. Und vielleicht tust du dir auch ein Wunder. Herr, segne du uns in diesem Gottesdienst. Amen. Ja, Kantate, wir singen. Vor kurzem umgezogen und so ein Umzug, der bringt ja eine Menge an Arbeit mit sich. Die meisten von euch werden das sicherlich kennen. Man muss seine Sachen einpacken, man muss sie in die neue Wohnung bringen, man muss die Sachen wieder auspacken, man muss die alte Wohnung renovieren, streichen, man muss sich ummelden, man muss ganz viele Dinge tun. Und das habe ich ja gerade in den letzten Wochen gemacht. Und ich war erstaunt, wie viel Zeug ich eigentlich habe, wie viele alte Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche oder auch in den letzten Jahren gar nicht gebraucht habe, von denen ich teilweise gar nicht wusste, dass ich sie habe, ganz besonders erstaunt war ich darüber, wie dreckig es in meiner alten Wohnung war. Jetzt ist es zum Glück nicht mehr. Wie viel Dreck sich hinter so einem Schrank ansammeln kann und auch wie dreckig die Wände waren. Also das war eigentlich mein größtes Erstaunen, wie dreckig die Wände in meiner Wohnung waren. Also die mir beim Umzug geholfen haben, die meinten dann, hat es in ihrer Wohnung gebrannt, weil es an manchen Stellen so schwarz war, dass es aussah, als hätte es da gebrannt. Es hat in meiner Wohnung nicht gebrannt, das muss irgendwie der komische Staub in Elstal sein. Ich weiß es nicht, ich will es auch lieber gar nicht wissen, was da so in der Luft rumfliegt. Umso größer war meine Freude, als ich dann endlich, dieses Gerät kennen die Kinder vielleicht auch, was ist das? Was? Also ich sag's euch mal, das ist eine Farbrolle, die ist auch schon benutzt, die ist eigentlich hier aus dem Hause, die habe ich jetzt nicht benutzt, aber eine ähnliche. Und mit dieser Rolle habe ich dann ganz wunderbar schöne weiße Farbe an diese Wände gemacht. Und hinterher sah meine Wohnung wieder richtig gut aus, sodass da jetzt die Nächsten einziehen können und das Gefühl haben, sie sind in einer neuen Wohnung. Ja, und ich bin zum Glück auch in eine so schöne renovierte Wohnung eingezogen. Und das gibt ja auch irgendwie ein richtig gutes Gefühl. Ja, warum erzähle ich euch das alles? Weil es nämlich genau darum heute auch gehen wird. Das Alte ist weg. Und es ist Neues da. Der Predigttext bezieht sich nur auf einen Vers, den ich euch mal vorlese. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wem das jetzt bekannt vorkommt, der war wahrscheinlich letzten Sonntag hier oder hat auf jeden Fall sich den Wochenvers vorgelesen von letzter Woche. Das ist er nämlich, der Vers von der letzten Woche. Und wir haben den als Predigttext ausgesucht. Ja, und es geht ja natürlich da nicht wirklich ums Streichen und ums Malen und so, sondern darum, aus Altem Neues zu machen. Und wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Als ich das so gelesen habe, dachte ich so, das ist ja erstmal eine tolle Zusage, dass ich nicht so sein muss, wie ich bin, dass wenn ich an Gott glaube und in Christus bin, ja, ein neuer Mensch werde. Habe dann aber gedacht, naja, irgendwie stimmt das nicht so richtig. Für mich, oder ich verstehe das eigentlich eher so als Lebensaufgabe. Wahrscheinlich so ähnlich, wie man seine Wohnung alle paar Jahre streichen muss, so muss ich auch mein Leben immer wieder erneuern. Also das ist, glaube ich, etwas, wo ich auch selber etwas für tun muss, was ich nicht einfach so mal geschenkt kriege, nur weil das einmal in der Bibel steht. Vielleicht kommt in der Predigt nachher was anderes. Ich weiß es nicht, das ist auf jeden Fall das, was mir dazu eingefallen ist. Die Kinder können jetzt in die Kinderstunde gehen. Ich glaube, ihr macht auch tolle Sachen. Genau, ihr macht das schon auf. Was macht ihr denn heute Schönes? Ja, ich singe den Herrn ein neues Lied. Also ihr singt?
Und auch andere Dinge, die Spaß machen.
Okay, ja, dann viel Spaß miteinander. Ja, die Erwachsenen dürfen hier bleiben und wir singen gemeinsam ein Lied.
Thank you. Mit 17 habe ich mich bekehrt. Suchend, wie ein trockener Schwamm bereit, Dinge aufzunehmen, habe ich eine Gemeinde kennengelernt und in kürzester Zeit als meinen Raum erobert. Und habe mit großem Interesse und wirklich Neugier und Suche Bibel gelesen. Und das gemacht, was vermutlich alle die machen, die neu zum Glauben kommen, die Suchende sind, die wirklich auch das, was wir in dem Lied gerade gesungen haben, für sich ersehnen und erwünschen. Wir nehmen Dinge für uns persönlich. Wir nehmen das, was wir in der Bibel finden, als Worte für uns. Den Tag, als ich den 2. Korintherbrief durchlas, werde ich nicht vergessen, es war ein schöner Tag. Ein schöner Frühlingstag und ich hatte ein kleines Büroeckchen in meinem Zimmerchen mit Blick nach draußen und las eifrig die Bibel. Und einer der schönsten Verse des 2. Korintherbriefes, von dem ich ziemlich viel, glaube ich, nicht verstanden hatte, war dieser Vers, Kapitel 5, Vers 17. Denn siehe, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das war jedenfalls auch die Version, die ich kannte, denn ich las in der Scofield-Bibel, das war damals die einzige, die es mit Anmerkungen und so einem Register gab, mit Querverweisen, also auf gut Deutsch Luther 1912. Denn sie ist jemand in Christus, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und das fand ich toll. Das fand ich als eine Chance und als eine Möglichkeit für mein Leben, wo ich sagte, genau das will ich erleben. Hab dann auch mit anderen Leuten darüber geredet, auch mit dem Pastor der Gemeinde, mit Leuten aus der Gemeindeleitung. Und die meinten auch, dass das sich auch genau so mit Sicherheit ereignen kann und ereignen wird. Stimmt aber nicht. Dieser Vers ist für mich einer der größten Enttäuschungen geworden in meiner jungen Gemeindekarriere, in meiner Geschichte mit dieser Gemeinde. Denn irgendwann habe ich festgestellt, es ist nicht alles neu geworden. Da ist noch so viel in mir und an mir von Dingen, die wirklich irgendwie alt waren und die ich mir so gerne weggewünscht hatte, wo einfach auch Dinge in meiner Persönlichkeit, in meinem Leben waren, die wollte ich nicht mehr sehen, auch nicht mehr haben. Und ich hatte mir so sehnlichst gewünscht, dass tatsächlich, wenn ich mich an der Stelle bekehre, wenn ich ganz bewusst und radikal mit Gott lebe, dass alles neu wird. Das war mein Wunsch und meine Sehnsucht. Und sie hat sich nicht erfüllt. Gegenteil, auf meinem geistigen Weg habe ich selber einige Brandstifter erlebt, die mit besten Absichten einfach auch Dinge angelegt haben an Glaubensüberzeugungen, die auf Dauer nicht tragfähig waren. Und ich war darüber sehr unglücklich. Denn ich habe manchen inneren Kampf gefochten, weil ich eindeutig leben wollte. Weil ich eindeutig in der Nachfolge Jesu Christi leben wollte und dafür brennen wollte. Und bereit war, dafür viel zu tun und zu investieren. Aber das Gefährliche ist, dass wir manchmal einfach dann Bibelverse nehmen und den Kontext nicht würdigen, in dem diese Verse stehen. Das heißt nicht, dass nun jeder an der Stelle Theologie studieren muss, um Bibelverse zu verstehen. Das können wir nicht und das müssen wir auch nicht. Aber es hat seinen Grund, warum die Predigt zum Beispiel jeden Sonntag einen zentralen Mittelpunkt des Gemeindegeschehens darstellt, weil es immer wieder neu die Möglichkeit gibt, Tiefenbohrungen vorzunehmen zu biblischen Texten, Gedanken, Themen oder Themen unseres eigenen Lebens, die wiederum dann biblisch reflektiert werden. Und immer wieder ein kleiner Querverweis, der kommt ja in letzter Zeit häufiger, wir haben einen Büchertisch. Und an diesem Büchertisch kann man zum Beispiel auch die Stuttgarter Erklärungsbibel erwerben. Die ist nicht ganz billig, aber es ist die einzige Bibel, die ich kenne im deutschsprachigen Raum, wo tatsächlich konsequent zu allen Bibelstellen wichtige Anmerkungen zu finden sind über den Hintergrund, die Bedeutung und die Auslegung, die möglich ist und auch sinnvoll ist. Manches Leid, so wie ich es erlebt habe, kann man sich dadurch ersparen, dass man noch einmal guckt, verstehe ich denn, was ich da lese? Und dann, wenn ich das verstanden habe, kann ich immer noch auch dann sehen, wie dieser Text für mich und mein Leben sehr konkret werden kann. Und gerade immer wieder auch mit dem Blick auf die Ehrfurcht vor der Bibel, ist es dann gut, wirklich zu sehen, dass Ehrfurcht vor dem Wort nicht heißt, ich übertrage Dinge eins zu eins in mein Leben, sondern dass es vor allem heißt, ich versuche erstmal wahrzunehmen, was steht dort. Und dann der Transfer als nächster Schritt kommt, dass ich dann sehe, wie ich das übertragen kann auf meine Wirklichkeit. Das, was hier zu finden ist im 2. Korintherbrief mit diesem scheinbar so fröhlichen Wochenspruch, denn sie ist jemand in Christus, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das, was im Zusammenhang steht, ist überhaupt nicht so erfreulich, wie dieser kleine Vers es vermuten lassen könnte. Der Zusammenhang, in dem dieser 2. Korintherbrief entstanden ist, ist ein trauriger Zusammenhang. Paulus hatte auf seiner Missionsreise in Korinth eine Gemeinde gegründet. Eine sehr wirklich quirlige, lebendige Stadt, Hafenstadt, mit all dem, was eine Großstadt, Hafenstadt anbieten kann, was man dort finden kann. Alle möglichen Bevölkerungsschichten von arm bis reich, von gebildet bis ungebildet. Auch eine Gemeinde, in der ganz verschiedene Schichten zusammenkommen. Von reichen Menschen, die es wirklich gut geht, bis zu Leuten, die als Tagelöhner am Hafen arbeiten, bis hin zu Prostituierten, findet sich in dieser Gemeinde in Korinth alles. Paulus verlässt die von ihm gegründete Gemeinde wieder, geht zurück nach Ephesus und bekommt von dort dann die Mitteilung, dass es in Korinth geknallt hat. Kaum, dass er weg war, tauchten nämlich Apostel auf. So nannten sie sich. Mega-Apostoloi, also Super-Apostel, war die Selbstbezeichnung dieser Menschen, die nach Korinth kamen. Und die haben nichts anderes gemacht, als gesagt, erstens, Paulus ist ein Nichts, ein Wurm. Der ist ja nicht mal Nachfolger Jesu Christi, weil er den gar nicht kennengelernt hat. Außerdem, guckt mal, wie klein und mickrig der ist. Und dass der auch nicht gut reden und predigen kann, ist irgendwie auch jedem bewusst. Und der weiß überhaupt nichts über Vollmacht. Und diese Mega-Apostoloi sagten, sie, diese Mega-Apostoloi, hätten die Vollmacht. Und sie hätten Jesus Christus kennengelernt. Und sie seien die einzig legitimierten Apostel. Und haben von der Gemeinde ziemlich viel Geld genommen für ihre Dienste, was Paulus nie getan hat. In diesem Zusammenhang hat Paulus das gemacht, was er immer getan hat. Er hat geschrieben. Er konnte nicht nach Korinth. Wir wissen nicht ganz genau, warum. Vermutung, dass er zum Teil auch dann Zeit im Gefängnis verbracht hat, sind sehr realistisch, denn durch seine Predigt in Ephesus wiederum hat er einen hohen wirtschaftlichen Schaden verursacht, denn eine große Gemeinde hatte sich in Ephesus gesammelt und das Christentum breitete sich rapide aus und die Wirtschaft in Ephesus war maßgeblich von der Produktion von Artemis-Figuren geprägt, die man in Bronze baute oder dann aus Stein haute. Und diese Artemis-Göttinnen waren ein wichtiger Wirtschaftszweig und durch das immer weiter sprudelnde Christentum wiederum war das Problem, dass keiner mehr diese Artemis-Figuren haben wollte. Und es gab eine riesengroße Demonstration in einem sehr großen Amphitheater, in dem Zehntausende angeblich, aber auf jeden Fall sehr viele Menschen, stundenlang schrien und Paulus niederschrien und natürlich sich einsetzten für die Artemis, für diese Göttin und dass man sie achten sollte und nieder mit Paulus, hoch mit Artemis, stundenlange Sprechchöre. Und auf jeden Fall war Paulus zwischenzeitlich im Gefängnis. Längere Zeit, weil man ihn einfach erstmal loswerden wollte. Vermutlich also aus dem Gefängnis, aber nicht ganz gesichert, kriegt er dann auch noch mit, was in Korinth passiert. Es sind so Punkte, wo ich dann auch denke, wie mag es einem Menschen wie Paulus gehen, der wirklich für Gott gebrannt hat, wenn man dann sieht, was aus der eigenen Arbeit wird. Wie mag es einem gehen? Wenn man dann so eine Gemeinde gegründet hat und mitbekommt, dass das absolut gegen die Wand fährt. Wenn man auch in Ephesus Gemeinde gründet und auf einmal mitbekommt, ich werde zu einer wirtschaftlichen Bedrohung. Und deswegen wollen Menschen mich umbringen, damit die Wirtschaft wieder richtig floriert. Wie viel Tiefpunkte erlebt so ein Apostel im Laufe seines Lebens? Wo er wirklich denkt, lieber Gott, was soll das? Was passiert hier eigentlich? Was dann passiert bei Paulus, wissen wir, er hat geschrieben. Ein Mann des Wortes, das war er. Er hat geschrieben an die Gemeinde zu Korinth. Vermutlich war Timotheus der Briefüberbringer, vielleicht auch Titus. Ich sage vielleicht, weil wir relativ sicher davon ausgehen können, dass es nicht einen 2. Korintherbrief gibt, wie wir ihn heute kennen, sondern dass der 2. Korintherbrief aus 4 verschiedenen Briefsegmenten besteht, die sich auch relativ deutlich auseinander lesen lassen und auch relativ deutlich wieder dann als richtiger Briefe und auch in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen lassen. Das ist sehr deutlich wirklich auch an den Nahtstellen zu sehen. Das heißt, Paulus ist in dieser Zeit, als er diese erste Information bekommen hat, in Kontakt getreten mit der Gemeinde Und er hat um diese Gemeinde geworben. Er hat unter Tränen geschrieben. Der sogenannte Tränenbrief, Kapitel 2, die Verse 3, 4 folgende. Und schickt damit Titus nach Korinth. Und er wirbt um die Liebe und um die Herzen der Gemeinde in Korinth. Und was dann als Nachricht kommt, wird eher noch schwieriger. Denn diese Mega-Apostoloi haben sich wirklich festgesetzt und breit gemacht. Und in der Gemeinde gibt es so ziemlich jede schräge Geschichte, die man finden kann. Bis dahin, dass Menschen die Freiheit, von der Paulus gepredigt hat, so missverstehen, dass beim Abendmahl die reichen Leute, die einfach früher Feierabend machen konnten, bereits beim Liebesmahl sitzen und sich so reichlich dem Trunk und dem Essen hingeben, dass sie schlicht, deutsch gesagt, besoffen sind, bis endlich die Sklaven kommen, die auch an diesem Liebesmahl teilnehmen wollen, aber fast nichts mehr da ist, weil die Reichen sich satt gegessen und satt getrunken haben und dann in dem Sinne kein Abendmahl, kein Liebesmahl mehr stattfinden kann. Und Paulus deutlich macht, dass das nicht geht. Nachzulesen im 1. Korintherbrief. Die Einsetzungsworte des heutigen Abendmahls sind ein oft falsch verstandener Text, was das auch meint, dass man sich selber zum Gericht trinken kann und essen kann. Das bezieht sich nämlich genau auf diese Unsitte, nicht auf die anderen zu warten. Aber es gibt auch andere Dinge, die einfach die Gemeinde nicht kapiert. Dass die Freiheit zum Beispiel unter Christus zu leben nicht bedeutet, dass deswegen ein Sohn seine Mutter heiraten kann. Dass das nicht in dieser Art von Freiheit ist, die Gott meint. Und so werden wir feststellen können, es gibt eigentlich nichts an Irrungen und Verwirrungen, was nicht in Korinth zu finden wäre. Und die Gemeinde hat sich insgesamt in 4 Gruppierungen gespaltet. Es gibt 4 ganz klar abzubildende Fraktionen, die sich in der Folge gebildet haben. Und Paulus ist verzweifelt und versucht deutlich zu machen, dass das nicht der Weg ist und dass das nicht sein kann. Er wirbt um diese Gemeinde in einer Leidenschaft, die wir in keinem anderen Brief im Neuen Testament finden. Und wer wissen will, wie gehe ich als geistlich lebender Mensch mit ganz tiefen Krisenerfahrungen in meinem Leben um? Wie reagiere ich auf Punkte, in denen ich zutiefst angefeindet werde und ganz am Boden bin innerlich? Wer dann Rat sucht in der Bibel, lese den 2. Korintherbrief. Es ist das Beste, was wir dort finden können für unsere angeschlagenen und zermürbten Seelen. Und was dann auch zu finden ist in diesem Text, den wir heute haben, erschließt sich vielleicht noch besser, wenn wir den Zusammenhang kennen. Und ich lese aus dem 5. Kapitel die Verse 7 bis 20. Und manche Erkenntnis wäre allein eine Predigt wert, aber die soll ja dann vielleicht heute nicht zu lang werden. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Der erste ganz freundliche Hinweis übrigens. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Punkt. Alleine das sich mal immer wieder vor Augen zu führen. Wir sind aber guten Mutes und wünschen vielmehr aus dem Leibe auszuwandern und heimzukehren zu dem Herrn. Das müsste man mal übersetzen, oder? Das Elend hier ist so schwer auszuhalten, dass ich nicht nur, Entschuldigung, kotzen könnte, sondern am liebsten sterben möchte. Mir wäre lieber, ich wäre tot und das ganze Ding hätte ein Ende. Und ich wäre bei Gott. Das ist deutsch gesagt die einzig angemessene Interpretation dieses Verses. Wir setzen unsere Ehre da rein. Wir seien daheim und leben so, dass wir ihm wohlgefallen. Also auf gut Deutsch, ich orientiere mich nicht an dem Vorfindlichen hier. Ich orientiere mich an Gott, weil alles andere nicht funktioniert. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Auch spannend in Situationen, wo wir uns gegenseitig kritisieren, wo wir uns gegenseitig richten und verurteilen, daran zu denken, ein einziger ist es, der uns richten und urteilen wird. Ein einziger. Und das wird der Richterstuhl sein in der Welt Gottes. Sonst keiner. Das ist gut in manchen Situationen, wo wir einfach nicht mehr können oder nicht mehr weiter wissen oder einfach wir festgefahren sind, selbst unter Christen, daran zu denken, guck weg aus der Perspektive hier vor Ort hin zu dem, was einmal sein wird vor Gott. Ja, und dann wird dort jeglicher empfangen, was er hier in dieser Welt gewirkt hat. Gutes oder Böses. In diesem Bewusstsein nun, dass wir etwas lernen wollen von der Ehrfurcht Gottes, suchen wir Menschen zu überzeugen und zu gewinnen. Das ist die Haltung, aus der heraus er lebt und arbeitet. In dem Bewusstsein, in der Kenntnis der Gottesfurcht. Keine andere Grundlage taugt auf Dauer, um in der Gemeinde intensiv sich einbringen zu können, als die Ehrfurcht vor Gott. Alles andere an Motiven wird irgendwann zu Schwierigkeiten führen. Aus dieser Haltung heraus versucht er, Menschen zu gewinnen, zu überzeugen. Und macht dann auch nochmal deutlich im nächsten Vers, Gott aber sind wir offenbar. Heißt nichts anderes als, egal was ihr hier sagt, meine Motive, mein Handeln ist vor Gott offenbar. Und ich brauche mich auf gut Deutsch dann auch hier vor euch nicht rechtfertigen, sagt er, weil Gott meine Absichten kennt. Und vor ihm werden wir eines Tages gerichtet. Wir empfehlen uns nicht abermals selbst, sondern wir geben euch Gelegenheit, von uns zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Schwer zu verstehen, ne? Ein kleiner Querschuss gegen diese Mega-Apostoloi, die einfach ungefragt selber immer erzählen, was für tolle Leute sie sind und wie geistlich und wie besonders. Sie rühmen sich. Und Paulus macht deutlich, dass er das nicht tut, dass er eben nicht sich rühmt und dass er damit nicht in diese Rolle hinein verfällt, von sich selber Gutes zu erzählen und damit vielleicht auch Leute zu beeindrucken, sondern dass er sagt, das Entscheidende ist nicht äußerlich abbildbar, sondern eine innere Haltung. Denn waren wir je von Sinnen, so waren wir es für Gott. Sind wir bei Sinnen, so sind wir es für euch. Er meint damit Verzückung. Und Paulus schreibt selber auch im 2. Korintherbrief, dass ja diese Mega-Apostoloi davon erzählen, dass sie Offenbarungen haben. Und dass sie in diesen Offenbarungen diese Welt verlassen und in Gottes Welt hinübergehen könnten. Und wieder zurück. Und er das ja nicht könnte. Und im 2. Korinther Kapitel 12 macht er deutlich, dass er sogar bis in den dritten Himmel entrückt war. Und das kennt. Selbst das kennt er, aber er rühmt sich dessen nicht. Denn waren wir je von Sinnen, so waren wir es für Gott. Sind wir bei Sinnen, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi hält uns zusammen, die wir halten, die wir dafür halten, dass wenn einer für alle gestorben sind, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und macht nochmal deutlich damit, ein Punkt, auf den wir hinschauen. Christus. Leben, Sterben, Christi. Tod und Auferstehung, Christi. Als Mittelpunkt, der uns zusammenhält. Und daraus folgt dann auch das Nächste. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Auch ein schwer zu verstehender Satz. Jemand nach dem Fleisch kennen heißt nichts anderes als jemand nach menschlichen, selbstsüchtigen Maßstäben beurteilen. Das, sagt er, geht nicht. Und selbst wenn wir auch Christus genau so angesehen hätten und verstanden hätten, wieder der kleine Seitenhieb gegen die Mega-Apostoloi, dann ist auch das vorbei, weil er ist nicht mehr der irdische Jesus, sondern der auferstandene Christus. Das ist der Gedanke, den Paulus dort vermitteln möchte. Und dann endlich kommt unser Vers. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Was ich bei Paulus immer wieder beeindruckend finde, ist, dass es Abschnitte gibt, wo ich das Gefühl habe, er hat sich heiß geschrieben. Ich vermute, dass diese Verse tatsächlich dann am Anfang mit viel Überlegen von ihm formuliert wurden und auch mit viel Leid, das er gespürt hat. Aber ich glaube, dass die letzten Verse vermutlich in einem Rutsch ihm von der Feder gingen. Da merkt man einen Fluss, einen Duktus, eine Perspektive hin zu Gott. Und immer wieder auch dieses eine Motiv, dass der Blick auf Christus, dass der Blick auf das Werk der Versöhnung, das Jesus gelebt hat, Mittelpunkt seiner Predigt, seiner Verkündigung und seiner geistlichen Arbeit ist. Tja, mittendrin unser Vers. Eine neue Kreatur. Was er damit beschreibt, ist, dass in dem Augenblick, wo Christus in unser Leben kommt, in uns eine neue Schöpfung beginnt. Ich finde das sehr spannend, dass ausgerechnet Martin Luther, der sehr gut Griechisch kann, an dieser Stelle den griechischen Grundtext anders übersetzt, als es eigentlich den Vokabeln entspricht. Es ist Luther, der diese Tradition auch in den deutschen Übersetzungen begründet hat, zu schreiben, siehe, es ist alles neu geworden. Weil das steht da nicht. Da steht, siehe, auch ganz bewusst, guck dahin, Neues ist geworden. Und wenn man das Griechische also noch ein bisschen genauer betrachtet, welche Begriffe dort zu finden sind, dann wird man feststellen, dass der Begriff für Neues ein Begriff ist, der noch besser übersetzt heißt, von oben her gewordenes. Beide Begrifflichkeiten sind drin. Neu und von oben her. Und damit macht er im Prinzip deutlich, schaut doch mal hin, das, was jetzt an Neuem entstanden ist, ist nicht von euch geschaffen. Das ist eben keine eigene Leistung. Das ist etwas, wofür ihr nichts tun konntet oder leisten konntet, sondern das ist von oben her geschenkt. Das ist das, was Paulus mit diesen Worten zum Ausdruck bringt. Und die Einladung, Menschen auch so zu sehen. Menschen nicht mehr nach den Äußerlichkeiten zu betrachten, die wir kennen. Nach den Verhaltensweisen, die wir erleben. Sondern in den Menschen immer auch dieses Neue zu sehen, was durch Christus möglich wird. Was Paulus hier skizziert, ist ein Modell für Konfliktarbeit in der Gemeinde. Mit der Frage, wenn es bei euch knallt und raucht und ihr mit allen menschlichen Schwächen, die sich in der Gemeinde versammeln können, wirklich in tiefe Konflikte kommt, wie geht ihr damit um? Wie macht ihr damit weiter? Wo geht euer Blick dann hin? Und was wir doch kennen, ist doch nach wie vor auch in der Gemeinde, im Leben, untereinander, dass wir gerne auf die Probleme gucken, dass wir gerne auf die Dinge gucken, von denen wir denken, das hat jemand anders falsch gemacht. Dass wir die Schwächen auch benennen, über die wir uns dann vielleicht ärgern. Und dass wir in aller Regel tatsächlich menschlich problem- und konfliktorientiert gucken. Und Paulus an der Stelle deutlich macht, dass das nicht funktioniert. Er selbst ist mit seinem eigenen Leben und der Erfahrung, die er in Korinth gemacht hat, zu einem Vorbild geworden, dass das funktioniert. Er, der an dieser Stelle so mies gemacht wurde, so runtergeputzt wurde von den Mega-Apostoloi und auch in der Gemeinde erlebte, dass ganz viele das dann auch genauso gesehen haben. Er hat nicht locker gelassen, er hat nicht aufgegeben, er hat um die Gemeinde geworben, die er liebte und unter Tränen geschrieben, mehrfach. Und er konnte am Ende die Gemeinde wieder gewinnen. Und die Gemeinde hat eine Versöhnung erlebt. Ein Wort, das in diesen Versen und in den Versen danach ganz massiv uns begegnen wird. Immer wieder das Wort der Versöhnung, das unter uns aufgerichtet ist. So, was heißt das konkret? Wenn ihr irgendeine Situation habt, in der ihr mit Christen erlebt, wie es knallt und raucht, lest den 2. Korintherbrief und lest die Aufforderung und die Ermutigung, nicht auf das zu gucken, was wir an Konflikt spüren und erleben mit anderen Personen, sondern hinzugucken auf Christus und sein Erlösungswerk. Und mit diesem Blick hin auf ihn zu gucken, wieder zurück auf die Personen, mit denen wir zu tun haben und daran zu denken, dass Christus in ihnen etwas Neues begonnen hat. Und wenn ich so einem Menschen begegne und er auch mir so begegnen kann, dann wird unser Konflikt eine andere Ebene gewinnen können, die dazu führt, dass wir wieder einen Bezugspunkt haben, der uns helfen kann, zueinander zu finden. Wenn zwei Menschen bereit sind, mit all den Konflikten, die sie erleben, zu sagen, aber das eint uns. Und bei all dem Menschlichen und bei all dem Tragischen und Schwierigen, was wir erleben, eint uns, dass wir gemeinsam Menschen sind, die etwas Neues in sich erleben können. Das nicht von uns kommt, sondern von oben her. Dann werden wir anders Konflikte leben und gestalten können. Der normale, fatale Irrweg von uns Menschen ist, dass wir Konflikte haben, wir uns immer mehr auf den Konflikt und das Problem fokussieren und irgendwann keine Lösung mehr möglich ist und wir gehen aus dem Kontakt. Wir brechen ab. Wir gehen raus, weil wir scheinbar es nicht lösen können. Da macht Paulus deutlich, das ist der falsche Weg. Sieh in dem Menschen, über den du dich ärgerst, der sich über dich ärgert, sieh in ihm das, was Christus begonnen hat. Und wenn ich mich da nicht mehr ärgern kann, ist doch gemein. Dann kann ich mich eventuell nicht mehr ärgern. Vielleicht werde ich tatsächlich dann feststellen, dass ich mich aber ärgern will. Dass nämlich auch der Ärger, den ich spüre und den ich mit anderen kommuniziere, für mich einen Nutzen hat und schön ist. Weil wir uns manchmal auch ganz gerne ärgern, weil das ein Gesprächsthema ist, das uns mit anderen verbindet. Und sich vielleicht auch emotional noch gut anfühlt, weil ich habe emotionale Nähe zu Gleichgesinnten. Und komme genau zu dem, was wir in Korinth haben, nämlich zu Parteiungen. Und Parteiungen sind der Tod einer Gemeinde. Wenn wir das erleben in uns oder in anderen, dann lasst uns drüber reden. Und dann lasst uns sehen, was wir vom 2. Korintherbrief und der Lebenswirklichkeit der Gemeinde in Korinth lernen können und lernen müssen. Für uns und unser Leben in der Gemeinde. Und bei Paulus können wir wirklich lernen, wie ein demütiger Weg eines Menschen, eines Christen aussehen kann. Bei ihm können wir lernen, dass er tatsächlich immer bereit war, den unteren Weg zu gehen, weil einfach eine Botschaft zutiefst in seinem Leben angekommen war. Zu wissen, die Mitte meines Lebens ist das ganze Jahr Jesu Christi zu meinem Leben. Und wenn diese tiefe Erfahrung wirklich sich ganz und gar im Leben eines Menschen verwurzelt hat und dort auch wirklich dann sich breit machen kann, im guten Sinne, wenn ich unbedingt weiß, dass mein Leben angenommen ist und wirklich gewollt ist, werde ich an vielen Stellen nicht mehr kämpfen müssen, sondern kann den unteren Weg gehen, den Weg der Demut, den Weg der Schwachheit, um der Sache willen, die in meinem Herzen tief verwurzelt ist. Und so ist vielleicht dann auch das eigene Konfliktverhalten, das eigene Streitverhalten in der Gemeinde eine gute Möglichkeit, einmal zu sehen, wie tief bin ich bei Christus angekommen? Wie tief konnte ich Christus in mein Leben hineinlassen? Und vielleicht sogar in solchen Konflikten lernen, den Fokus zu verändern, auf etwas viel Wichtigeres hinzugucken. Übrigens eine wunderschöne Übersetzung aus der Lutherbibel 1545 will ich euch nicht vorenthalten. Da wird der Vers 11 so wunderschön übersetzt von Luther. Dieweil wir denn wissen, dass der Herr zu fürchten ist, in Klammern, und niemand anders sonst, sondern Gottesfurcht ist der Mittelpunkt, Klammer zu. Vielleicht ist es der Geist, der herabkommen will. Vielleicht ist das einfach das Signal, dass wir uns öffnen mögen. Dieweil wir denn wissen, dass der Herr zu fürchten ist, fahren wir schön mit den Leuten. Das ist Sprache, die begeistert. Fahren wir schön mit den Leuten. Und damit möchte ich auch gerne diese Predigt schließen und euch ermutigen, zurück zu Luther. Wenn wir das verstanden haben, was Gottes Furcht, Ehrfurcht bedeutet für unser Leben, ihr Lieben, dann lasst uns schön fahren mit den Leuten. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diese Worte des Neuen Testamentes und die Freiheit, so tief hineinblicken zu dürfen in Probleme eines Menschen wie Paulus und Zusammenhänge einer Gemeinde wie Korinth. Ich möchte dir danken dafür, dass wir dort erleben, dass ja wirklich auch in den ersten Gemeinden alles so normal war, so menschlich. Und dass wir gerade erleben, dass auch in diese Wirklichkeit unserer Wirklichkeit hinein dein Wort wirken konnte. Ich möchte dir danken, dass wir bei Paulus lernen können und dass wir hineinblicken dürfen in seine Seele und in seine Haltung. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir etwas von dem auch in uns verankern können, von dieser Perspektive und diesem Blick. Und dass wir in Problemen und Schwierigkeiten, die wir selber erleben, daran erinnert werden und auf dich schauen. Und auf das, was du in uns begonnen hast und auch weiterführen willst. So hilf uns, dass diese Worte wieder zum Leben finden in uns. Und wir uns freuen an deiner Kraft, an deiner Liebe, an deiner Gegenwart. Amen. Lass uns gemeinsam singen.
Ende des Gottesdienstes stehen immer die Ansagen und Bekanntmachungen der Gemeinde. Genau, zuerst die Geburtstage, eine lange Liste, ist ungewöhnlich, aber warum nicht? Ist doch schön, wenn die Leute Geburtstag haben und in dieser Woche sind es halt viele. Es sind vor allem auch einige Kinder dabei. Ich lese mal vor. Heute hat Dunja Geburtstag, Dunja Knabe. Also wir können ihr nachher noch persönlich gratulieren. Dann hat morgen Theresa Wächter Geburtstag. Am 22. hat Kolja Zülsdorf Geburtstag. Ebenfalls am 22. Melanie Meyer. Am 23. Gerald Dietsch. Am 24. Kai Buhun. Am 24. auch Finja Fritz. Und am 26. Kajan Uslu. Also schon mal herzlichen Glückwunsch für alle, die Geburtstag haben. Also wer gratulieren möchte, der kann sich quasi jeden Tag da betätigen. Ja, dann weitere Veranstaltungen der kommenden Woche. Morgen bis Freitag findet die Gebetszeit statt von 9 bis 9.15 Uhr hier in den Gemeinderäumen. Wer möchte, kann gerne daran teilnehmen. Dann findet morgen um 15 Uhr die Seniorengruppe Ü55 statt. Und morgen Abend ist die Frauensache um 19.30 Uhr. Es gab dazu auch eine E-Mail, weil wir gerne in eine Teestube gehen wollten. Da findet nun aber eine Märchenstunde statt. Ich möchte die bitten, die heute hier sind und die mit daran teilnehmen, sich kurz hinterher sich bei mir zu melden, dass wir absprechen, was wir machen, wie wir es machen und vor allem, wo wir sind. Ja? Also es wird wahrscheinlich sein, dass so bleiben, dass wir hier sind, aber das wäre gut, wenn wir uns dann nochmal abstimmen können. Ja, am Freitag ist um 10 Uhr die Kinderkrabbelgruppe und am nächsten Sonntag findet um 11 Uhr wieder Gottesdienst statt mit Volker Tepp. Und jetzt gibt es noch einige Ansagen. Genau, Bea möchte uns einladen.
Der kommende Sonntag ist für uns ein besonderer Fahrt. Schön mit den Leuten, hat Volker gesagt, wir werden fahren. Ob es schön wird, weiß ich nicht. Aber es wird nicht mit den Leuten sein, sondern ohne euch. Es ist unser letzter Sonntag in Italien, nächsten Sonntag. Danach werden wir nach Münster umziehen. Und wir wollen euch einladen, nach dem Gottesdienst noch da zu bleiben. Wir werden Essen vorbereiten und für uns freuen, wenn wir nochmal ein gutes Fliegen eine gemeinsame Zeit.
Ja, vielen Dank. Ja, dann möchte ich noch daran erinnern, dass es gerade den Zug des Lebens gibt in Berlin. Das ging ja auch durch die Presse. Ein Zug des Lebens, der daran erinnern soll, dass im Dritten Reich, in der Nazi-Diktatur, die Deportationen passiert sind. Und dazu gibt es den Zug des Lebens. Der ist heute im Westhafen, also ganz in unserer Nähe. Bitte? Ach so, der Erinnerung, nicht des Lebens. Entschuldigung, ja. Es war nicht Zug des Lebens, sondern der Erinnerung. Die Leute sind ja dann eher gestorben, als dass sie weitergelebt haben. Genau. Also wer da noch Interesse hat, da hinzugehen, das ist heute noch hier im Westhafen. Dorothea war gestern da und hat gesagt, sie war sehr beeindruckend. Also wer da Zeit hat heute Nachmittag, wäre eine lohnenswerte Sache, da hinzugehen. Dann möchte Volker uns noch erzählen, wo Elfriede Damm zu besuchen ist. Sie ist nämlich umgezogen sozusagen.
Umgezogen, aber erstmal in einem guten Sinne, nämlich nachdem sie aus der Intensivstation auf die normale Station kam, ist sie jetzt in der Reha, allerdings im Märkischen Viertel. Das ist nicht ganz um die Ecke. Wer es also genau wissen will, der findet sie im Senftenberger Ring 51, Station 2. Und eine Telefonnummer habe ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Besuchsfrequenz etwas schlechter wird, weil das doch etwas weiter weg ist. Aber wer es wissen möchte, kann gerne dann bitte sich bei mir nochmal melden. Und dann noch ein ganz kurzer Hinweis. Am Mittwoch feiern die Mitarbeiter der Diakoniegemeinschaft 5 Jahre Huttenkids. So, als kleine Erinnerung, Bea, ihr geht, aber es bleibt was hier. Und das geht weiter und lebt. 5 Jahre. Finde ich beeindruckend. Und übernächsten Sonntag haben wir hier eine Kindersegnung. Da wird nämlich eine junge Dame, die in der letzten Reihe da hinten zu hören ist, gesegnet. Das Leben geht weiter. Und entwickelt sich und will leben. Das so den ganzen Lauf des Lebens von einer Elfriede Damm über Leute, die gehen und Kinder, die gesegnet werden, nochmal rund zu machen.
Ja, damit haben wir die Ansagen, glaube ich, hinter uns. Beteiligt an der Gottesdienstgestaltung war einmal Carsten Henkel am Klavier. Predigt hat Volker Tepp gehalten und mein Name ist Mirjam Ekelmann. Jetzt bleibt mir noch, euch einzuladen für hinterher. Es gibt Kaffee und Tee und leckere Köstlichkeiten, also erlesene Gaumenfreuden. Es lohnt sich tatsächlich hier zu bleiben, beziehungsweise in das Haus da vorne hinzugehen, Martha und Maria. Und wer mit dabei sein möchte und essen möchte, kann das gerne tun. Ich möchte auch daran erinnern, dass das Ganze auch Geld kostet und wir bitten darum, einen Unkostenbeitrag in beliebiger Höhe dazu beizutragen. Und da steht dazu ein Schwein vorne aus, keine Ahnung, Terrakotta, Porzellan, keine Ahnung. Und das freut sich, wenn es ein bisschen Geld bekommt. Ja, wir werden jetzt nochmal Klaviermusik hören, können nochmal den Gottesdienst Revue passieren lassen und stellen uns hinterher unter den Segen Gottes. Thank you.
unser Vater, unser Leben ist zerbrechlich. Und mögen wir planen und Energien investieren, wie wir wollen, erleben wir immer wieder auch die Grenzen unserer Möglichkeiten, erleben wir unsere Wünsche und Sehnsüchte und auch die Knicke und Brüche. Herr, an der Stelle haben wir verstanden, wie wesentlich und wie wichtig dein Segen für unser Leben ist. Und so bitte ich für uns, dass wir in der kommenden Woche immer wieder erinnert werden an das Lied und an das Segensgebet. Dass wir immer wieder an den Stellen, wo wir Traurigkeit kennen, Wünsche und Sehnsüchte haben oder auch vielleicht das Gefühl der Ohnmacht und Überforderung kommt, für einen kurzen Augenblick den Blick auf dich richten und daran erinnert werden, dass wir auch nicht alles machen können und müssen, sondern du deinen Segen verheißen hast. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.